Morgens geht's für euch mit dem Rad oder den Öffis zur Arbeit. Den Coffee to go trinkt ihr am liebsten aus eurem eigenen wiederverwendbaren Thermobecher und zu Hause wird Müll getrennt. Mindestens eine Sache davon macht sicherlich jede und jeder von uns. Aber welche Möglichkeiten gibt es denn noch in Berlin, nachhaltiger zu leben? Und wie sieht das in der Berliner Wirtschaft und Politik aus? Was machen die eigentlich? Darum geht's heute.
Kiez und Schnauze. Unsere Themen, unsere Stadt.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Wir Berlin, der euch unsere Hauptstadt aus immer neuen Perspektiven zeigt. Mein Name ist Felina und heute geht es um das Thema Nachhaltigkeit. Ja, was macht ihr als Berlinerinnen und Berliner denn aktuell schon dafür?
Also Nachhaltigkeit in meinem eigenen Alltag setze ich dadurch um, dass ich selber viel koche und versuche, wenig zu bestellen, weil ich dann eben das Gefühl habe, dass ich weniger Müll produziere.
Mir ist gerade nur eingefallen, dass ich auf jeden Fall immer meinen Recap-Becher benutze, jeden Morgen.
Generell auf Plastik verzichten, gucken, dass wir keine Plastiktüten verwenden. Solar haben wir jetzt installiert.
Ich versuche eigentlich so viel wie möglich mit dem Fahrrad zu fahren und wenn es zu viel Strecke ist, dann benutze ich eigentlich meistens Carsharing.
Ich versuche meinen Alltag nachhaltiger zu gestalten, indem ich darauf achte, viele unverpackte Lebensmittel zu kaufen. Ich achte viel auf Regionalität und versuche immer mal wieder meinen Fleischkonsum zu senken.
Viele spannende Ansätze, aber außerdem gibt es ja noch tolle Nachhaltigkeitsprojekte, wie zum Beispiel das Urban Gardening, unter anderem in den Prinzessinnengärten. Unverpacktläden in der ganzen Stadt, das Zero Waste Festival, Lebensmittelrettungsideen, wie zum Beispiel Too Good To Go oder auch Märkte von Surplus oder aber auch die Nochmall der BSR. Es klingt alles toll, aber ist das auch genug? Deutschland ist immerhin auf Platz 6 der Staaten, die am meisten klimaschädliches CO2 ausstoßen. Nach China, USA, Indien, Russland und Japan kommen dann direkt schon wir. Wie können wir als deutsche Hauptstadt noch mehr die Vorbildrolle bei diesem Thema einnehmen? Genau darüber spreche ich heute mit meinen beiden Gästen. Schön, dass ihr da seid. Moderatorin und Journalistin Anna Schunk.
Hallo.
So, wir müssen mal ganz kurz gucken, was du machst. Du hast unter anderem ja das Online-Magazin Viertel vorgelauncht. Das setzt sich schon mal mit Nachhaltigkeit auseinander. Du hostest aber auch gerne mal so eine Podiumsdiskussion zu Themen wie Fast Fashion, Zero Waste, aber hast auch eigene Podcasts. Also du machst eine ganze Menge in dem Bereich.
Ja, genau. Ich habe verschiedene Podcasts gemacht, die sich mit ja wirklich im weitesten Sinne Nachhaltigkeit befassen. Also mit ganz verschiedenen Themen von Fair Fashion über AI im Klimaschutz bis hin zu wirklich auch Nachhaltigkeit im Alltag, Verkehrswende, Klimagefühle, all sowas. Genau, und abgesehen davon mache ich seit neuestem, muss ich noch kurz erzählen, auch ein ganz, ganz schönes Magazin für 18- bis 28-Jährige, das sich mit Klima, Umwelt und Ressourcenschutz im ja weniger im Green Lifestyle Sinne als wirklich im Sinne von Systemwandel befasst. Mhm. Und das finde ich generell wichtig und da ist das, glaube ich, auch eine ganz, ganz wichtige Zielgruppe dafür natürlich.
Also sehr gut, dass du da bist. Außerdem mit dabei heute Sebastian Seibel von der BSR. Du arbeitest dort in der Abteilung Reuse und Zero Waste Management und Abfallberatung. Hi.
Hi, moin. Genau, das ist richtig. Unsere Abteilung hat den wunderschönen Namen, wie schon gesagt, Reuse und Zero Waste Management und der Name des Programms. Wir möchten die Berliner Stadtgesellschaft dazu befähigen, null Verschwendung zu leben. Mhm. Das heißt, wir organisieren, wir koordinieren, wir produzieren neue Projekte, machen die Projekte anderer auch bekannt, also von Initiativen, NGOs aus Berlin, um den Bürgerinnen an der Stelle einfach neue Möglichkeiten aufzuzeigen, was sie lernen können, was sie selbst ausprobieren können, um Abfälle zu vermeiden und Dinge wieder weiterzuverwenden und zu reparieren.
Jetzt haben wir schon mal einen Eindruck, was ihr beide so den ganzen Tag lang betreibt. Als allererstes hätte ich, glaube ich, gerne eine Einschätzung jeweils von euch beiden. Wo sind wir denn in Berlin? An welchem Punkt, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, sind wir schon auf einem guten Weg? Haben wir noch einen richtig weiten Weg zu gehen? Wie schätzt ihr das ein? Wir fangen mal an mit dir, Sebastian.
Das ist natürlich die Gretchenfrage, die sich hier stellt.
Wow.
Ich denke, wir haben gute Perspektiven, die aufgezeigt werden können. Und wenn ich jetzt für die Angebote spreche, die wir bei der BSR haben, ist auf alle Fälle viel Potenzial da, dass sie noch mehr genutzt werden, dass die Leute die mehr kennenlernen. Und das ist eben eine unserer Aufgaben, das zu bewerkstelligen und, wie eingangs erwähnt, auch noch mehr kennenzulernen, um tatsächlich diesen ganzen Weg noch schneller und besser bestreiten zu können.
Mhm. Bei dir?
Ja, Gretchenfrage auf jeden Fall. Für mich ist Nachhaltigkeit in erster Linie Klimaschutz. Also ich denke, wir müssen da immer die Klimakatastrophe im Auge haben, weil was nützen uns nachhaltige Bemühungen auf einem toten Planeten? Also es ist wirklich eine existenzielle Krise. Da geht's wirklich um nicht weniger. Ich will da gar nicht dramatisch sein als das Überleben unserer Spezies. Mhm. Und deshalb finde ich, ist Klimaschutz das wichtigste Thema. Und da sind wir auf jeden Fall zu langsam. Ja, sowohl auf Länder- als auch auf Bundesebene. Das kann ich leider nicht anders sagen. Klar gibt's immer wieder mal ganz gute Bemühungen und wir sind auch sicherlich weiter als jemals zuvor, aber eben leider nicht weit genug.
Okay, dann lass uns mal direkt ran an den Speck. Was wäre so dein wichtigster Wunsch? Wo können wir oder wo müssen wir als allererstes ansetzen und was tun?
Als Stadt Berlin, in welchen Bereichen? Mhm. Ja, ich würde sagen, sowohl als Stadt als auch als Bundesregierung, das gilt, glaube ich, für beide, in den Sektoren Energie, Bauen und Verkehr, da muss konsequent gehandelt werden, meines Erachtens. Und wir müssen vor allen Dingen weg von den Empfehlungen oder den erklärten Zielen hin zu wirklich verbindlichen Lösungen, die bestenfalls halt auch in Gesetzen festgeschrieben werden. Denn wir müssen auf jeden Fall schneller unsere Emissionen in den Griff kriegen, als es bisher passieren soll. Also Berlin hat ja das Ziel, bis 2045 klimaneutral zu werden und 2030 wäre in jedem Falle besser. Mhm. Und um das durchzukriegen, brauchen wir halt einen großen Hebel. Es ist immer sehr, sehr schön und es ist überhaupt nicht schön. Es ist immer sehr, sehr schnell und sehr, sehr einfach, an die VerbraucherInnen oder an das Individuelle zu appellieren. Und das hat auch sicherlich hier und da einen Hebel. Aber letzten Endes hat den wirklich großen Hebel einfach die Politik. Und die sollte diesen Hebel nutzen und da Verbindlichkeiten schaffen. Und das funktioniert in der Demokratie nun mal am besten über Gesetze.
Mhm, okay, den Punkt verstehe ich natürlich total gut. Aber was du gesagt hast, es braucht eben auch konkrete, verbindliche Dinge. Und jetzt ist ja Nachhaltigkeit nicht nur auf der einen Seite CO2 verringern, einfach, das ist ja kein Hahn zudrehen, sondern dafür braucht es eben spezielle Sachen. Und da, Sebastian, kommst du, glaube ich, schon direkt ins Spiel mit sehr konkreten Ideen, die die BSR ja mitbringt.
Genau, ich stimme grundsätzlich zu. Wir brauchen verbindliche Ziele, wir brauchen aber auch Lösungswege und Möglichkeiten, diese zu erreichen. Und die Verbraucherinnen, die Bürgerinnen in Berlin sind da nur ein Bestandteil. Also ganz klar, Gewerbeindustrie muss ganz klar mitgenommen werden, beziehungsweise auch verpflichtet werden, hier entsprechend tätig zu werden. Wir als BSR sprechen natürlich in erster Linie mit unseren Angeboten die Bürgerinnen in Berlin an, mit unseren Angeboten. Und ganz vorneweg möchte ich da ganz klar unsere nochmal nennen. Unser Gebrauchtwarenkaufhaus der BSR. Es ist nicht nur ein Kaufhaus an der Stelle, wo wir gebrauchten Gegenständen, die noch wunderbar in Schuss sind, eine weitere Möglichkeit einräumen, weiter genutzt werden zu können. Es finden dort Vorträge statt, es finden dort Workshops statt.
Wie genau funktioniert das? Also da kommen Leute zu euch und sagen, das würde ich hier gerne wegschmeißen, aber eigentlich ist es noch gut, oder schaut ihr den Müll sozusagen durch?
Wir haben da ganz unterschiedliche Wege. Wir haben auf 3 unserer Recyclinghöfe aktuell sogenannte Reuse-Sammelstellen eingerichtet. Mhm. Das heißt, wenn dort Gegenstände ankommen, die grundsätzlich weggeschmissen werden sollen durch die Bürgerinnen, gucken die Kolleginnen ganz am Anfang direkt schon drauf und sprechen dann eben mit den Leuten, weisen darauf hin, welche Möglichkeiten es gibt, das noch weiterzuverwenden, wiederzuverwenden, und weisen eben auf das Angebot hin, dass es nicht in Container geschmissen wird, sondern auf die Sammelstelle kommt und dort dann von den Kolleginnen dann nochmal abgeholt wird. Mhm. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, dann nochmal selbst die Sachen auch direkt abzugeben.
Mhm, großartig. Ist so Secondhand vielleicht auch ein Teil, den wir beitragen können hier in Berlin, um das Klima zu schützen, Anna?
Ja, auf jeden Fall. Also das beste Teil ist immer das, was wir nicht neu kaufen müssen. Und es gibt halt unfassbar viel Stuff, mal so salopp gesagt. Also wir haben wirklich einen Riesenbesitz, sehr, sehr viele Dinge, die wir nicht brauchen. Ich finde, ein gutes Beispiel ist ja immer Kleidung, die es meines Erachtens auch in der übrigens sehr, sehr schönen nochmal gibt, ne? Gibt's auch
ja,
Kleider,
gibt
ne?
Auch Kleidung, ja.
Genau, und Kleidung ist, finde ich, immer ein ganz gutes Beispiel, weil sie uns halt alle betrifft, weil das ja auch sowas Persönliches ist. Jeder definiert sich irgendwie bei Kleidung, interessiert sich dafür, und der Fashion-Sektor ist halt auch einer, der in den letzten Jahren sehr, sehr schnell und ich glaube auch merklich für alle gewachsen ist. Mhm. Fast Fashion gibt's jetzt ungefähr seit 20 Jahren und wir sind da halt mittlerweile bei 24 Kollektionen im Jahr. Das heißt,
wow.
Ja. Das heißt, 24 Mal im Jahr hängen die halt in den großen Ketten neue Trends in die Regale. Und es ist ja klar, wie lange die halten. Und es ist schon auch klar, dass das ein abgekatertes Spiel der Industrie ist sozusagen. Also der Blockabsatz, der letzte Woche noch innen war, der wird dann diese Woche zum Pfennigabsatz. Ansonsten ist der Schuh aber genau gleich von der Form her und so entstehen dann halt einfach neue Begehrlichkeiten, die eigentlich gar keine wären. Wir kaufen also immer mehr Mode und ich liebe die Zahl, dass wir mit dem, was aktuell auf der Welt existiert an Kleidung, das ist eine Zahl von Greenpeace, könnten wir 30 Jahre lang alle Menschen, die auf der Welt leben, anziehen.
Wow, 30 Jahre.
30 Jahre. Und es ist wirklich ein so krasser Überfluss. Und ich denke, ich habe da nicht so viel Erfahrung, aber was halt so Interior-Bereich, also Möbel und andere Gegenstände angeht, wird das ähnlich sein. Wir haben halt einfach zu viel, wir brauchen nichts Neues. Aber da komme ich halt dann doch wieder so ein bisschen mit der Politikklatsche. Es kann nicht nur an uns BürgerInnen liegen, da uns dann halt dazu zu disziplinieren, dieser Versuchung immer zu widerstehen, uns dann vielleicht doch was Neues zu kaufen, wenn es denn immer weiter angeboten wird. Mhm. Und da, finde ich, beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz rein. Und umso schöner finde ich halt, dass es sowas gibt wie die Nochmal und natürlich auch andere Secondhand-Angebote. Auch wieder im Modebereich sind wir da natürlich ganz weit vorne in Berlin. Gibt ganz tolle Läden, die auch gar nicht ramschig oder vielleicht verstaubt sind oder was man da so erwartet von gebrauchter Kleidung, sondern da haben wir ja mittlerweile wirklich schon den Boutique-Style in mindestens 12 Läden, die wirklich schön und empfehlenswert sind und auch, denke ich, etwas, wofür Leute, die sich dafür interessieren, extra in unsere Stadt kommen.
Dann kann ich nur bekräftigen an der Stelle, auch gerade in der Nochmal wird mit solchen Angeboten auch kooperiert. Das heißt, wir auch bieten zum Beispiel Reparaturmöglichkeiten für kaputte kleine Stücke an, wie beispielsweise Schuhe an, bieten dann aber auch die Möglichkeit in den genannten Workshops, die Kleidung, die dort erworben wird, auch direkt nochmal, ich sag abzucyceln, ne? Also neues Leben einzuhauchen und sie mit Patches zu besetzen oder sie anderweitig aufzuarbeiten, neu zu gestalten, dass sie tatsächlich auch nochmal wirklich ein uniques Teil sind einfach, tatsächlich auch nochmal was Besonderes sind. Und bisher wird das auch sehr gut angenommen und wir hoffen natürlich noch mehr damit zu erreichen.
Ich war neulich in so einem Fachvortrag, wo ich gelernt habe, dass es halt wirklich, haben wir alle gemerkt, dass halt das Ausbessern und Reparieren von Dingen, insbesondere halt Kleidung, ja einfach komplett weggefallen ist, auch aus dem deutschen Schulunterricht. Und in diesem Fachvortrag musste ich der bitteren Wahrheit ins Gesicht schauen, dass es auch nicht geplant ist in den nächsten Jahren und wohl auch Jahrzehnten, dass das halt wieder als Tool gefördert wird, dass wir halt diese Wertschätzung haben, Dinge wirklich zu reparieren, aufzuarbeiten und so. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch echt, da verlieren wir halt die Wertschätzung für Dinge. Und das ist etwas, was wir auf jeden Fall alle lernen können, auch im Privaten.
Das ist ja auch etwas, was es in Berlin als großartige Idee gibt, Reparaturcafés. Da kann man so richtig hingehen und sich das auch beibringen lassen. Jetzt auch nicht nur, was Klamotten angeht, sondern auch verschiedene elektrische Geräte und so weiter, die dort eben repariert werden. Das ist natürlich auch total wichtig, wenn man versuchen will, Zero Waste, also null Müll. Das ist ja schon eine Herausforderung. Manchmal mache ich in meinem eigenen Kopf so ein kleines Projekt und denke, wenn du heute den ganzen Müll, den du schon produziert hast, mit dir rumschleppen müsstest, dann hättest du so eine riesige Tüte, weil irgendwie immer alles so ganz viel in tausend kleinen Einzelteilen nochmal verpackt ist.
Ja, aber das ist ja das Problem. Sorry fürs Unterbrechen, aber was machst du dann? Und dann stehst du da mit einer riesen Verantwortung und einem ganz, ganz schlechten Müllgewissen. Mhm. Und das ist eigentlich das, warum ich da immer wieder so ein bisschen einhake. Denn auf der einen Seite, klar, sind wir alle mündige BürgerInnen und können Entscheidungen selbst positiv treffen. Aber darüber halt immer nachzudenken, wie viel Müll, also die Gedanken, die du dir zum Beispiel gemacht hast, dafür die Zeit und den Raum zu haben, ist ein Stück weit ein Privileg, wenn du halt alleinerziehend mit 4 Kindern durch den Regen rennst zum Beispiel und dann einfach nur noch ein paar Tomaten brauchst, dann ist es vielleicht zu viel verlangt, dass sich halt diese ganzen Gedanken gemacht werden oder dass ich dann auch noch mit einem schlechten Gewissen nach Hause gehe, weil ich halt wieder die in Plastik verpackten genommen habe, denn teilweise gibt es ja auch gar keine anderen. Mhm. Und da frage ich mich immer, okay, wie weit darf das wirklich Aufgabe des Einzelnen oder der Einzelnen sein, sich diese Gedanken immer zu machen und warum gibt es überhaupt noch Plastikverpackungen beziehungsweise anderes Thema Mikroplastik zum Beispiel? Warum ist das nicht verboten in Reinigungsmitteln und Kosmetik?
Absolut ein totaler Punkt. Die Lösung, die es aus den Bürgerinnen und Bürgern ergibt, sind zum Beispiel Unverpacktläden, die ja auch gerade eben schon eingangs genannt wurden, versuchen so unverpackt wie möglich alles einzukaufen, so regional wie möglich einzukaufen. Die Frage, die ich habe, ist aber, wenn ich nun den ganzen Plastikmüll am Ende da habe, weil alles war eingepackt, Sebastian, was passiert damit? Wenn ich das in die gelbe Tonne werfe, wie viel kann denn davon gerettet werden?
Also in Berlin haben wir ja vor allen Dingen eine Wertstofftonne. Nicht nur die gelbe Tonne und Wertstofftonne. Als kurzen Exkurs heißt das hier auch, jetzt ein schöner Fachbegriff, sogenannte stoffgleiche Nichtverpackungen auch dort mit reingehören. Das heißt, alle Gegenstände aus Kunststoff oder aber auch aus Metall können auch dort mit reingegeben werden und werden dann entsprechend mit in das weitere Recycling gegeben.
Und das ist in Berlin eine Sonderstellung auf jeden Fall?
Es gibt es auch in anderen Städten,
ja.
Aber Berlin ist hier auf alle Fälle Vorreiter mit der Wertstofftonne. Wir haben die schon einige Zeit und wie gesagt, dadurch gibt sich eben die Möglichkeit, dass eben auch solche Gegenstände aus Kunststoff oder Metall nicht in den Restmüll landen, sondern so auf direktem Wege auch in das Recycling gehen können. Mhm. Und es ist unglaublich wichtig, hier ganz klar eine Lanze für die Abfalltrennung, diese auch zu nutzen und einzusetzen. Ich bin absolut dabei zu sagen, Abfallvermeidung steht ganz vorne.
Ja.
Muss auf alle Fälle beachtet werden in allen Facetten, die es tatsächlich möglich macht. Aber der zweite große Punkt ist eben auch die Abfalltrennung an der Stelle. Und so interpretieren wir auch Zero Waste. Wir interpretieren das als Nullverschwendung an der Stelle. Großer Punkt Abfallvermeidung. Ein weiterer Part ist eben die Abfalltrennung. Und je besser die läuft, desto besser kann tatsächlich auch recycelt werden. Ich kann natürlich auch nur, wenn in der Wertstofftonne richtig getrennt wurde und hier nicht eben Fehlwürfe drin sind, wie beispielsweise Lebensmittel, wie Elektroaltgeräte vor allen Dingen auch, die machen das Recycling einfach schwerer an der Stelle. Mm. Es gehört allerdings klar zur Wahrheit dazu, nicht alle Verpackungen, insbesondere Kunststoffverpackungen, die in der Wertstofftonne landen, sind auch recyclingfähig. Wir haben Unmengen an Verpackungen, die im Einzelhandel erworben werden, die einfach so gestaltet sind, dass sie nicht recyclingfähig sind. Das sind in der Regel solche Verpackungen, die aus verschiedenen Kunststoffschichten bestehen.
Und
diese lassen sich in der Regel nicht trennen. Und da ein ganz kleiner Tipp direkt mit, egal welche Verpackung man hat, immer Deckel abziehen, alles abziehen, was irgendwie möglich ist. So kann nämlich die Wahrscheinlichkeit überhaupt erst gesteigert werden, dass es dann auch recycelt werden kann.
Okay, weil das ist ja etwas, das ich zumindest bei den Verpackungen, die ich so zuletzt gekauft habe, was mir aufgefallen ist, es wird viel in Schichten so getrennt. Also ich kann den Deckel abmachen, ich kann dann nochmal einzeln diese Banderole darum abmachen und dann denke ich immer, ist es nicht auf eine Art auch wieder mehr Müll? Aber tatsächlich bringt es ja was, wenn ich dann die Pappe von dem Plastik, von dem Aludeckel, was auch immer dann noch verwertet ist, trenne. Das bringt was. Kannst du uns einen Anteil sagen von dem, was ich wegschmeiße? Weil eins der größten Vorurteile, das wir ja auch immer wieder hören, ist, ja, am Ende kommt doch eh alles zusammengeschmissen in eine Tonne und was soll's bringen? Aber wie viel von dem, was weggeschmissen wird, können wir sozusagen recyceln?
Genau, also das kann ich ganz klar entkräftigen, dass nicht alles wieder zusammengeschmissen wird, ganz klar. Bei der Wertstofftonne beziehungsweise bei der gelben Tonne oder dem gelben Sack in den verschiedenen Städten und Landkreisen ist es unterschiedlich. Man kann hier in etwa, je nach Landkreis, von 40-60% sprechen, von den Verpackungsmaterialien, die recycelt werden können. Das ist auch überall nachzulesen. Es gibt überall Abfallbilanzen, die auch öffentlich zugänglich sind. Mhm. Und dort wird auch dargestellt, welche Mengen tatsächlich in welcher Form, in welcher Menge recycelt werden können.
Gibt es, weil du jetzt gerade von Landkreisen gesprochen hast, gibt es für Berlin vielleicht so Bezirke, bei denen du weißt, das sind meine Vorreiter, das sind meine Trendsetter im Müll drin?
Nein, da kann man tatsächlich keine Bezirke jetzt ganz nach vorne springen oder ganz nach hinten legen. Das hat in den Bezirken, gibt es dann auch nochmal Unterschiede, je nach Kiez. Also da gibt sich Berlin auch nicht viel mehr als in anderen Großstädten oder in anderen Städten oder Landkreisen. Das ist ganz unterschiedlich.
Ich hätte ja sagen können, dass es so eine Gags gibt. So, ja, hier die in Steglitz, die reißen sich ja nie zusammen. Oder gerade hier Prenzlauer Berg, ne, schreien immer Öko, Öko und dann schmeißen sie alles zusammen. Aber hätte sein können, dass da irgendwas...
Nein, ich kann nur ganz klar sagen, also wir bekommen aus allen Bezirken entsprechende Anfragen, Nachfragen zur richtigen Abfalltrennung, zur Abfallvermeidung. Also da gibt es in allen Bezirken viel, viel Interesse daran, da was zu machen.
Das finde ich gut, dass das zumindest ausgeglichen ist, dass wir da alle Bürger und Bürgerinnen gleichmäßig ansprechen können. Jetzt waren wir aber schon so halbwegs im Supermarkt und da habe ich auch noch eine Nachricht von Julian für euch, der sich etwas wünschen würde von Berlin, was vielleicht nicht unbedingt Berlin, sondern sogar ganz Deutschland betreffen könnte. Aber wir hören mal rein.
Berlin würde ich mir wünschen, dass der ermäßigte Steuersatz auch auf vegane Alternativen ausgeweitet wird.
Da werden schon einmal Augenbrauen hochgezogen. Ja, finde ich gut, wünsche ich mir auch.
Ich weiß nicht, ob es jetzt schon eine Frage gibt oder ob es gleich kommentiert werden soll. Ich glaube, die Augenbrauen haben da ein bisschen vorweggegriffen. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Alles gut. Nee, das wäre tatsächlich der Ball gewesen, den ich zu dir gespielt hätte. Also was sagst du dazu? Du wünschst es dir auch? Ich wünsche es mir auch, weil ich mich tatsächlich vegan ernähre. Und manchmal denke ich, finde es so Frechheit, dass das so teuer ist im Verhältnis zu dem normalen Produkt, was es dazu gibt, dem herkömmlichen Produkt. Das würde doch schon den Leuten eher helfen, wenn wir das ein bisschen günstiger hinkriegen würden, oder? Das würde doch die Leute anreizen.
Würde ich auf jeden Fall auch sagen. Und wir sehen ja auch, dass es geht, wenn sich zum Beispiel Unternehmen davon selbst zu entscheiden. Es gibt zum Beispiel dieses Möbelhaus, in dem mitnichten gebrauchte Möbel verkauft werden, aber auch Food. Und die haben ihre Hotdogs, ihre veganen Hotdogs, das ging neulich durch die Presse, ja jetzt günstiger gemacht als die Fleischhotdogs. Und sowas finde ich ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen in die richtige Richtung, weil für viele Leute natürlich ein Preis eine Rolle spielt. Und Fleischprodukte sind halt in Deutschland leider sehr, sehr günstig. Du kannst halt ein komplettes Hühnchen für 1,99 kaufen und dafür musste das halt einen Stall haben, gefüttert werden, geschlachtet werden, gerupft werden, verpackt werden, transportiert werden. Jemand musste das im Supermarkt verkaufen und so. Also kann man sich ja vorstellen, unter welchen Bedingungen das passiert ist. Also Fleischprodukte oder tierische Produkte in Deutschland bilden auf jeden Fall nicht den Preis ab, den sie für Umwelt, Klima und ethische Gesichtspunkte haben. Mhm. Und das ist natürlich fatal. Ich habe ein bisschen den Faden verloren, aber auf jeden Fall wäre das ein Anreiz, ja, was mir öfter mal passiert und auch völlig okay ist. Aber es wäre natürlich ein Anreiz, vegane Produkte kostengünstiger zu machen. Gar keine Frage. Und zwar auch Produkte, die gar niemanden zum veganen Leben überreden sollen, sondern auch Produkte, die von sich aus schon vegan sind, so wie Obst und Gemüse zum Beispiel. Und da schließt sich ja dann als nächstes an, warum muss Bio und Regional immer so teuer sein und so. Und das sind ja schon Entscheidungen, die da wieder von Politik und Handel getroffen werden und die definitiv andere Kaufanreize schaffen könnten.
Es ist schon spannend, dass Bio, Regional, Vegan immer noch so einen Lifestyle-Charakter hat. Das muss man sich leisten können. Mhm. Das ist auf eine Art Luxus. Dabei, wie du schon gesagt hast, sind es eben gerade, ich sag mal, ein einfaches Nudeln mit Tomatensauce, wo alle immer sagen würden, das ist das Babykinderessen, das kann jeder mal schnell für ein paar Cent sich zusammenrühren. Auch vegan. Also da braucht es vielleicht doch wieder auch irgendwie eine Form von Wahrnehmungsänderung in der Gesellschaft. Ja.
Stimme ich dir total zu und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Problem, dass das halt als so woke Hipsterblase wahrgenommen wird. Auch gerade das Vegansein. Und ich glaube, das hat mit dem, was du gerade angesprochen hast, teils mit Privilegien zu tun und mit dem, was der Hörer, dessen Name mir jetzt entfallen ist, angesprochen
Julian
hat.
Ja.
Der Julian, genau. Mit den Preisen. Ich glaube, es hat dann aber auch wieder mit so einem Angebot zu tun, ne? So eine Industrie sieht natürlich so einen veganen Trend, dann werden halt unfassbar viele Ersatzprodukte entwickelt, die übrigens teils, weiß ich nicht, was du dazu sagst, unfassbar krass verpackt sind. Und ich frage mich, ob ich immer so ein veganes Ersatzprodukt brauche, kann ich mir nicht einfach auch, wie du schon sagst, Nudeln mit Tomatensauce oder einfach Kartoffeln und irgendwas dazu essen?
Also ich stimme da ganz genau zu, wobei ich in meiner Wahrnehmung ganz klar sagen muss, dass ich finde, dass in den letzten Jahren das Angebot extrem gewachsen ist.
Ja.
Also wenn ich mir die abseits der Unverpacktläden, der Biomärkten, das Angebot in den konventionellen Supermärkten angucke, dann sind das inzwischen riesen Kühltheken, die gefüllt sind. Was wunderbar ist, was super ist, dass das Angebot auch so präsent tatsächlich dargestellt wird. Nichtsdestotrotz, und das ist der ganz große Punkt, die sind mindestens genauso schlecht, wenn nicht sogar schlimmer verpackt an der Stelle, weil eben auch hier natürlich Marketinggründe einen Grund spielen. Das ist ein neues Produkt, es wird in den Markt geworfen, man merkt, dass hier auch ein entsprechender Absatz wohl dann auch da ist. Das heißt, im Zweifel ist dann eine zusätzliche Umverpackung drum, eine zusätzliche Banderole drum. Das macht das Produkt nicht schlechter, überhaupt nicht. Das, auch hier, klar, sind das hochprozessierte Lebensmittel teilweise, die man da dann konsumiert an der Stelle. Aber von Verpackungsseiten her sollte man zumindest auch hier Wege finden, das gilt für alle Produkte, sie so zu gestalten, dass sie A, mindestens recyclingfähig sind und B, viel wichtiger, so wenig Verpackung wie nötig.
Absolut. Und was ich dazu noch wichtig finde zu sagen, ist auch, weil du auch gerade angesprochen hattest, dass das mit dem Recycling ganz gut läuft in Berlin, dass ihr viele Anfragen bekommt. Ich merke das auch immer wieder, BürgerInnen wollen ja. Also ich glaube, wir sind alle an einem Punkt angekommen, wo wir wissen, ey, es muss sich was verändern, wie können wir das machen? Viele wollen, einige wissen nicht wie, einige haben die Kapazitäten nicht, habe ich vorhin auch schon angesprochen, aber die meisten wollen etwas ändern und da wird dann, finde ich, von Marketingseite auch schnell mit dem schlechten Gewissen gespielt sozusagen. Ja. Oder es findet eine Problemverlagerung statt. Das heißt, du fühlst dich dann total wohl, weil du das ganze vegane Food gekauft hast, was aber viel stärker eingepackt ist zum Beispiel. Und bis dann ist meine steile These so ein bisschen abgelenkt von dem Grundsatzproblem, nämlich, und da komme ich wieder zum Anfang, dass es halt politische Regularien braucht, die halt nicht unbedingt immer Wirtschafts- und Lobbyinteressen in die Hand spielen, sondern es halt wirklich VerbraucherInnen leichter machen, eine gute Entscheidung zu treffen.
Ja, Sehe ich absolut den Punkt. Ich habe gerade ganz viel drüber nachgedacht, über das Thema, wie sind die Sachen, die ich eigentlich einkaufe, die vegan sind, verpackt. Und ich habe da so zwei Beobachtungen gemacht. Das eine ist ja, dass man versucht, die möglichst ähnlich zu den herkömmlichen Produkten aussehen zu lassen. Und da sehe ich auch diese vielen Verpackungen. Und dann gibt es aber auch die, die trotzdem in Plastik verpackt sind und auch nicht mit besonders toll recycelbaren Plastik oder was weiß ich was. Steht ja manchmal auch drauf aus, so und so viel, das ist ganz toll und keine Ahnung. Würdet ihr euch als BSR da vielleicht auch, du sprichst jetzt für alle übrigens, wünschen, dass vielleicht Müll anders markiert wird? Also dass die Verpackung, die ich kaufe, im Neuzustand vielleicht schon markiert wird mit großen Labels hier, schmeiß mich bitte in Papiermüll, wenn Lebensmittel dran waren, bitte nicht mehr. Also, dass da irgendwas noch besser laufen könnte?
Aus Abfalltrennsicht und Abfallberatungssicht muss ich klar sagen, ja. Mhm. Je besser auf einer Verpackung vermerkt ist, in welche Tonne sie tatsächlich gehört, desto am ehesten würde ich behaupten, landet sie tatsächlich auch da drin. Wir beschweren uns sicherlich nicht, wenn gut sichtbare Hinweise auf den Verpackungen sind. Nichtsdestotrotz, auch hier ist eine Verbesserung eingetreten. Du hast gesagt, es finden sich immer häufiger die kleinen Symbole auf den Verpackungen drauf, die auch dazu beitragen werden, dass besser getrennt wird.
Sehr gut. Ja, also sie sind wirklich manchmal schwer auffindbar, finde ich, aber sie sind immerhin schon so ein bisschen drauf. Das sind solche Dreiecke und dann steht da drunter P oder also für Papier, die finde ich immer.
Genau, das sind die Recycling-Symbole. Da ist ja auch noch da steht beispielsweise PE drunter für eben die Kunststoffart, Polyethylen und da ist meist noch eine Nummer mit drin, die dazugehörig ist. Aber über die spreche ich gar nicht. Es gibt tatsächlich auch kleine Schriftzüge oder auf Verpackung steht immer noch drauf, wirf die Banderole in Papier, wirf den Joghurtbecher in die Wertstofftonne oder eine gelbe Tonne an der Stelle. Das gibt's auch und das sehe ich zumindest auf immer mehr Verpackungen, was gut ist. Aber wie gesagt, ich beschwere mich nicht, wenn es noch besser sichtbar ist.
Was macht ihr denn als BSR selber, um weniger CO2 zu produzieren? Weil ihr seid ja schon zum Beispiel auch recht viel unterwegs mit Müllwagen, die ja auf irgendeine Art auch CO2 produzieren. Also wo sind denn eure Ansätze bei euch selbst zum Beispiel?
Ja, du hast die Müllwagen schon angesprochen. Deswegen ist auch hier die Abfalltrennung in Berlin unglaublich wichtig, gerade beim Biogut, beim Bioabfall. Je besser dort getrennt wird, desto eher haben wir die Möglichkeit, bei uns in der Vergärungsanlage Biogas daraus zu gewinnen. Mhm. Und dieses Biogas nutzen wir aktuell, 190 Müllfahrzeuge damit zu betreiben, statt eben Diesel dort zu verwenden. Und die Fahrzeugflotte reicht hier aus, um 60% des gesamten Berliner Rest- und Bioguts damit abholen zu können. Wir haben ein gutes Team, was sich darum kümmert, was sich auch darum kümmert, auf welche Anlagen, auf welche Immobilien kann Photovoltaik drauf? Wo können wir auch Windkraftanlagen mit betreiben und aufsetzen? Ja, so, dass wir da in Summe wirklich versuchen, so viel wie möglich rauszuholen, zu optimieren und ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen.
Wir hatten ja auch Vertreter der Gaming-Branche hier schon zu Gast in diesem Podcast und auch die haben gesagt, wir haben dafür einfach ein Team. Also wir haben ein Team, das kümmert sich um Nachhaltigkeit und um Awareness zu verschiedenen Themen. Ist es vielleicht auch was wir uns von allen Unternehmen in Berlin wünschen sollten?
Ja, ich glaube, je mehr Leute sich damit auseinandersetzen, desto besser. Und deshalb ist das sicherlich gut, wenn es sozusagen ein paar nachhaltig denkende Menschen in jedem Unternehmen geben würde. Ich komme da aber immer wieder zurück zu meinem, ja, aber das wird uns nicht retten Ding. Mhm. Weil wir einfach halt so krasse Emissionstreibende haben. Ich hatte vorhin schon mal erwähnt, Mikroplastik, Liquidplastik ist in vielen Ländern verboten. Wir haben es immer noch in Waschmittel und anderen Haushaltsprodukten, in Reinigungsmitteln und in Kosmetikprodukten. Und das sind halt irgendwie die Bereiche, wo wir so dran müssen. Denn ansonsten, finde ich, wird es auch irgendwann ja sehr ermüdend, ja. Denn ich habe vorhin schon gesagt, was ich halt erlebe, ist, dass Menschen wollen informiert sein, Menschen wollen Sachen besser machen. Es ist schon in der, ich finde es immer ein bisschen hässlich, aber sogenannten breiten Masse angekommen.
Ja.
Das Thema Nachhaltigkeit ist ein Thema, aber viele wissen nicht so richtig, wo ansetzen und viele kommen halt auch schnell an den Punkt dann der Frustration. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne den selber.
Ja,
ich
absolut.
Arbeite jetzt seit, ich glaube, 7 Jahren im nachhaltigen Bereich und gebe mir irgendwie Mühe und bin voller Awareness. Aber ich habe halt dieses Jahr habe ich einen Kurzstreckenflug gemacht. Ich greife wieder mal eher zu einem To-Go-Kaffeebecher, der ein Einmalbecher ist. Hätte ich vor 5 Jahren nicht gemacht. Aber ich habe so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich zugeben, so ein Jo, Leute, wir werden alle zugrunde gehen. da brauche ich jetzt auch nicht den einen To-Go-Becher sparen. Gefühl gebe ich jetzt hier mal ganz offen zu, auch wenn es maybe unprofessionell ist. Aber ich glaube, dieses Gefühl erreicht ganz schnell ganz viele. Und da brauchen wir einfach eine Wirtschaft und eine Politik, die stärker ins Handeln kommt. Weil ansonsten werden die Leute, die sich engagieren, irgendwann müde. Wir können nicht von allen immer erwarten, dass sie sich endlos einsetzen, alles richtig machen, auf alles verzichten. Und im Großen funktioniert es halt null.
Öffentlicher Nahverkehr und Straßen, das hat uns der Lars geschickt, was er sich wünschen würde.
Also ich wohne in Müggelheim und da ist es dann mit den Öffis dann doch eine schwierigere Geschichte. Und deshalb fände ich es schön, wenn die Stadt Berlin die Öffis einfach besser ausbauen würde.
Und genau da ist für mich ein Punkt, wo wir auch nochmal ran müssen. Also wenn ich jetzt mal einen Wunsch äußern darf, ne, ich bin ja auch hier in diesem Podcast. Aber was glaubt ihr, ist das etwas, das die Politik leisten muss, das das Land Berlin machen muss? Oder steigen wir jetzt alle auf E-Roller um und dann ist das Problem gelöst?
Na, ich glaube, mit E ist das Problem auch nicht so richtig gelöst, ne? Weil da ist ja dann die nächste Frage, wo wir hier auch beim Thema Entsorgung sind. Wohin mit den Batterien und wie werden die Batterien auch überhaupt hergestellt und so? Ich komme da wieder so ein bisschen zu meinem Problemverschiebungsthema. Andererseits können natürlich auch E-Roller eine ganz gute Sache sein.
Merkt ihr dabei der BSR eigentlich? Also, weil ich sehe schon, dass da sehr rüpelhaft mit umgegangen wird in Teilen. Wie ist denn das bei euch gewachsen und was könnt ihr mit den Resten, die davon übrig bleiben, noch anfangen?
Also erstmal eine kurze Anekdote zum Thema E-Roller. Die stehen ja wirklich wild und quer. Und es war zuletzt auch in den Nachrichten, dass ein Kollege mit einem kleinen Reinigungsfahrzeug auf dem Gehweg in die Baustelle gefallen ist, weil eben die E-Roller im Weg waren und versucht wurde auszuweichen.
Mit denen habt ihr also auch richtig Stress.
Ja. Die Kolleginnen der Reinigung sind auch nicht erfreut darüber, wenn die kreuz und quer auf allen Wegen stehen, weil die natürlich dann auch die Reinigung erschweren an der Stelle. Aus den Erfahrungen der Abfallberatung muss ich ganz ehrlich sagen, kommen da nicht so viele Anfragen zur Entsorgung an der Stelle. Sie sind vereinzelter, ja, aber steht in keinem Verhältnis zu dem, wie viel sie genutzt werden, beziehungsweise wie viel sie in der Öffentlichkeit in der Form wahrgenommen werden. Mhm. Ja, ansonsten, die Mobilität muss ausgebaut werden. Sie muss verfügbar sein, sie muss auch im ländlichen Raum verfügbar sein. Das gilt insbesondere auch für den Speckgürtel. Um nochmal eine kurze Lanze für Berlin zu brechen, gibt es auch mehr von diesen Yelbi-Stationen, ja, ne, wo man dann verschiedene Verkehrsmittel eben an einem Punkt hat und dort auch weiter vorankommt, um das eben mit Straßenbahn, mit U-Bahn zu verbinden an der Stelle.
Genau, das hätte ich jetzt noch angemerkt, diese Yelbi-Station. Wir hatten nämlich auch eine Folge zur nachhaltigen Mobilität in Berlin. Die könnt ihr euch auch gerne nochmal anhören. Weil ihr gerade denkt, Moment, die habe ich ja verpasst, dann da mal ganz schnell reinhören. Da haben wir nämlich auch unter anderem mit der BVG gesprochen. Und da habe ich auch ganz viel erfahren können, was eben doch noch alles möglich ist und wo da gearbeitet wird. Deswegen will ich diesen Bereich gar nicht jetzt noch so großartig ausweiten, denn dazu gibt es schon eine ganze Menge. Ich wollte nur gerne eure Einschätzung dazu nochmal haben. Und ja, spannend, dass ihr mit den E-Rollern so Beef habt einfach. Ja, also gibt es irgendwie für euch abschließend so einen Wunsch, den ihr äußern würdet oder ein Fazit, was ihr jetzt so mitgenommen habt? Wo sind wir bei der Nachhaltigkeit und welchen Weg können wir gehen?
Wir haben noch einen ordentlichen Weg vor uns, muss man ganz klar sagen. Aber ich möchte das positiv sehen und optimistisch sehen an der Stelle. Wir versuchen, so viele Möglichkeiten und Optionen darzulegen, wie man sich als Individuum tatsächlich darum bemühen kann und auch einfach Sachen umsetzen kann, in seinen Alltag integrieren kann und neue Dinge kennenzulernen. Nichtsdestotrotz, wie im Gespräch klar geworden ist, wir als Einzelne können nicht die gesamte Verantwortung dafür tragen. Da muss nebenher noch viel mehr passieren. Da muss in der Industrie, da muss im Gewerbe, da muss in der Bauwirtschaft, wie schon genannt, einfach viel mehr passieren. Mhm. Wir möchten Angebote bieten, um tatsächlich anzufangen, es kennenzulernen, sich überhaupt damit zu beschäftigen und ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Weil man muss auch ganz klar sagen, all die wir uns damit beschäftigen, wir sind irgendwo auch in der Bubble drinne. Wir nehmen das ganz anders wahr als viele, viele, viele andere Leute an der Stelle.
Das habe ich in der Recherche auch gemerkt. Mhm. Also, dass das doch sehr unterschiedlich ist in der ganzen Stadt.
Wir wollen genau diese Leute überhaupt erreichen, die sich mit dem Thema schlichtweg einfach noch nicht beschäftigt haben. Die müssen sich gar nicht ablehnend dagegen stellen. Die müssen es nicht verteufeln. Die müssen wir einfach nur erwischen und sie mit dem Thema vertraut machen. Ja, und einfach heranführen an der Stelle. Dafür bedarf es einfach niedrigschwelliger Angebote. Die wollen wir schaffen. Natürlich auch welche, die ein bisschen mehr Inhalte mitgeben, mehr Erfahrung bieten. Aber letztendlich wollen wir die gesamte Bandbreite der Berliner Bevölkerung dazu befähigen, eben ein Nullverschwendungsleben möglich zu machen.
Finde ich total schön, was du gesagt hast mit den niedrigschwelligen Angeboten. Weil ich denke auch so, den Nachhaltigkeitsthemen fehlt oft sowas, was ich immer einfach salopp Vermittlungskompetenz nenne. Es findet natürlich viel im Feuilleton und auch in der Bubble statt. Und da ist es teilweise einfach ausdiskutiert oder dreht sich im Kreis. Mhm. Und ich finde auch, wir brauchen halt neue Leute. Und was ich mir da ganz oft wünsche, und das finde ich zum Beispiel Anna nochmal auch schön, die habe ich jetzt schon ganz schön oft gelobt, aber ich mag es halt auch. Also ich finde es ein echt ganz gutes Projekt. Nee, aber ich glaube auch, dass es niedrigschwellige Angebote braucht. Und vor allen Dingen finde ich, dass es halt so ein easy Ding braucht, damit umzugehen, damit es A, nicht zu privilegiert, aber B, auch wirklich nicht zu bildungsbürgerlich rüberkommt und halt auch nicht so ein wer ist der grünste Streit entsteht, denn ich glaube, das ist ein Problem, was durchaus herrscht, dass Leute alles richtig machen und potenziell, wenn sie so ein bisschen so drauf sind, auch besser als die anderen sein wollen und einfach halt mit einem guten grünen Gewissen abends ins Bett gehen. Aber das bringt uns nicht weiter und es schließt halt auch Menschen aus. Und wenn wir dann da auch noch so werden, dann hat mal ein Zero-Waste-Vertreter zu mir gesagt, auf den erhobenen Zeigefinger folgt immer der Mittelfinger. Und ich glaube, dass das stimmt. Und deshalb wünsche ich mir bei allen Leuten, die sich für Nachhaltigkeit im weitesten Sinne einsetzen, weniger erhobenen Zeigefinger, sondern einfach eine bessere Augenhöhe. Es gibt in Berlin sowas wie einen Volksentscheid, Berlin 2030 zum Beispiel. Wir haben unfassbar tolle Organisationen, die wirklich niedrigschwellig vorangehen, die erklären, anbieten, Lösungen suchen. Es gibt viele Ortsgruppen und so. Und genau, das denke ich dann schon, dass wir da eine Stimme haben, auf die wir uns auch verlassen dürfen. Aber allen Leuten, denen es manchmal schwerfällt und die sich da alleingelassen oder uninformiert fühlen, ey, uns geht's allen so. Niemand steht im Supermarkt und denkt, er macht alles richtig. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir nicht anfangen, uns zu schämen, weil das schwächt uns und wir wollen natürlich stark sein.
Das finde ich ein sehr schönes Schlussstatement, was ich gerne genauso stehen lassen möchte. Deswegen danke euch beiden für eure Zeit, für euren Input, für eure Infos. Ich bin wieder sehr, sehr dankbar für diese Folge, weil ich wieder vieles zulernen konnte und vor allem auch vielleicht mit einem bisschen besseren Gewissen das nächste Mal einkaufen gehen kann.
Sehr gut.
Danke dir auch, Anna.
Ja, ey, danke.
Und auch an euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was für euch mitnehmen, neue Ansätze, neue Ideen, wie ihr nachhaltiger leben könnt. Gerne nehmen wir von euch entgegen Lob, Kritik, Fragen, Feedback. Das müsst ihr nicht trennen. Das kann alles in dieselbe Adresse reingeschickt werden. info@wir.berlin. Auch schon zur nächsten Folge, wenn wir nämlich Berlin als Kreativhochburg betrachten. Denn das muss man ja mal sagen, unsere Stadt steht auf der einen Seite für Kulturorte mit großen Namen wie das Pergamonmuseum, der Friedrichstadtpalast oder auch das Haus der Kulturen der Welt. Auf der anderen Seite haben wir hier aber total die lebendige Streetart-Szene und Untergrundkunstschaffende. Wie das alles zusammenpasst und ob Berlin damit wirklich ein Motor für die gesamte Kunst und Kultur sein kann, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund.
Kiez und Schnauze. Unsere Themen, unsere Stadt. Überall da, wo es Podcasts gibt.